Deutschlandfunk. Der Tag.
In der Politik, da geht's viel ums Erklären. Darum, Standpunkte klar zu machen, warum welche Entscheidungen getroffen werden oder eben auch nicht. Und bei diesen Erklärungen sind natürlich auch für BürgerInnen wichtig, ne? Logisch. Aber nicht nur, es geht dabei auch um andere Staaten. Und vor diesem Hintergrund ist die Reise von Außenministerin Annalena Baerbock in die baltischen Länder nicht einfach.
Wir haben in der Vergangenheit genau in diesem Bereich Fehler gemacht. Aber wir können Vergangenes jetzt nicht zurückholen, sondern wir müssen jetzt umso stärker unsere russischen Energieimporte beenden.
Die Energiepolitik und die Waffenlieferungen an die Ukraine. Lettland, Litauen und Estland erwarten da konkrete Antworten. Kann Baerbock die liefern und wie kommen die an auf ihrer Reise durchs Baltikum? Gestern ging es los in Lettland, heute heißt die Station Estland, morgen dann Litauen. Zuhören und unterstützen, das will die Außenministerin dem Baltikum vermitteln. Wie gut es funktioniert, was die baltischen Staaten von Deutschland erwarten, das gucken wir uns gleich an. Außerdem geht es um den Schlagabtausch von gestern. Ping-Pong mit politischen Argumenten natürlich. Im französischen Fernsehen die Debatte zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Wir gehen in die Analyse. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Die Angst vor einer möglichen russischen Aggression ist in den baltischen Staaten besonders groß. Lettland, Estland und Litauen, die drei ehemaligen Sowjetrepubliken, haben schon aus ihrer Geschichte heraus ein Interesse daran, weiter unabhängig zu bleiben von Russland. Schließlich war es ein langer Weg dahin, auch wenn der mittlerweile 30 Jahre her ist. Und diese drei Länder, die fahren einen harten Kurs gegen Putins Politik. Schon bevor der Angriff Russlands auf die Ukraine begonnen hat, waren die drei Länder da sehr klar in ihrer Haltung. Die Gaspipeline Nord Stream 2 zum Beispiel, die haben sie von Anfang an abgelehnt. Außenministerin Annalena Baerbock ist seit gestern auf Dienstreise, besucht alle drei Länder innerhalb von 3 Tagen. Und es geht dabei um nichts Geringeres, als den baltischen Ländern klarzumachen, Deutschland wird sich einsetzen für die Sicherheit des Baltikums. Denn Lettland, Estland und Litauen sind NATO-Partner und Mitglied in der EU. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio begleitet die Außenministerin auf dieser Reise. Nadine, 3 Länder in 3 Tagen, ist das eigentlich ein Ritt oder ist das dann doch schon relativ viel Zeit, die sich die Außenministerin da nimmt für die baltischen Staaten?
Das ist eine interessante Frage, weil ich als jemand, der sonst relativ wenig Außenpolitik macht, hatte mir gedacht, wow, das ist ja ein super enges Programm. Ich bin dann hier auf der Reise aber tatsächlich eines Besseren belehrt worden, nämlich dass andere Politiker, deutsche Politiker, die das Baltikum bereisen, sowas durchaus entweder in einem Tag oder in 1,5 Tagen machen. Also von daher muss man ganz deutlich sagen, es ist ein Signal. Die grüne Außenministerin nimmt sich Zeit für diese 3 Länder. Sie hat in Lettland angefangen. Das ist das baltische Land, was in der Mitte liegt. Sie ist weitergereist nach Estland. Da stehe ich gerade in Tallinn in einem Nebenräumchen der deutschen Botschaft und habe hier einen kurzen Moment Ruhe. Und heute Abend geht es dann weiter nach Litauen. Das ist das südlichste der baltischen Länder. Ihre zentrale Mission, und das zieht sich hier durchaus durch, ist zum einen zuzuhören, also den Sicherheitsbelangen der baltischen Partner, aber auch zu erklären. Und da geht es vor allem um die deutsche Position in puncto Ukraine. Und da hat man durchaus gemerkt, das ist auch wirklich notwendig.
Also Sicherheitspolitik, das werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer aufdröseln mit dir zusammen. Aber vielleicht kannst du uns erstmal noch erklären, um das wirklich noch mal richtig und konkret auch zu verstehen. Warum ist jetzt diese Reise ins Baltikum wichtig für Baerbock? Warum macht sie das?
Also Anlass für diese Reise ist das sogenannte B3+1-Format. Ich muss sagen, bis vor dieser Reise wusste ich mit diesem Kürzel auch nichts anzufangen.
Klingt fast diese ein ganzen bisschen wie außenpolitischen Mathe oder so, ne? Dachte ich gerade. B3+1.
Ja, genau. Es verbirgt sich dahinter eigentlich schlicht und ergreifend. B3 steht für die 3 baltischen Staaten und +1, das ist dann Deutschland. Also das heißt, das ist ein lang etabliertes Gesprächsformat, was es quasi schon seit vielen Jahren gibt, wo man sich dann zu viert in dieser Runde über die Belange dann ausspricht. Im Endeffekt ist es eher ein Freundschaftsbesuch, aber es ist halt deutlich geworden, dass der in diesen schwierigen Zeiten, das heißt Angriffskrieg der Ukraine, aber das heißt auch Befürchtungen der Balten für die eigene Sicherheit, was auch nochmal deutlich geworden ist, das ist ein Zeichen. Und letztendlich hat Baerbock dieses Treffen als Anlass genommen, damit auch eine Reise durch die ganze Region zu verbinden, weil es ist tatsächlich ihre erste Reise in die Region. Sie ist ja auch erst seit Dezember Außenministerin. Und da ist es schon wichtig, sich auch überall ja quasi mal sehen zu lassen.
Angriffskrieg Ukraine hast du gerade gesagt, meintest aber wahrscheinlich den Krieg gegen die Ukraine, den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Ne? Nur um das nochmal, nicht, dass es hier zu Verwirrung kommt. Genau, ja, ja. Kann ja passieren.
Sollte keine unzulässige Verkürzung sein.
Nein, alles gut. Ich glaube, wir haben das verstanden. Wenn wir eben jetzt auch von diesem Hintergrund, ne, Krieg in der Ukraine ausgehen, was erwarten Lettland, Estland und Litauen denn jetzt von Deutschland?
Also mein Eindruck war, dass Annalena Baerbock hier mit zwei Botschaften angereist ist oder vor allem einer Botschaft, und das ist die Botschaft der Unterstützung. Das hat sie hier mehrfach gesagt, ich glaube mittlerweile schon dreimal: wir stehen felsenfest an eurer Seite, wir hören eure Belange. Da geht es um die Partnerschaft in der Europäischen Union, aber es geht auch darum, dass man militärischer Verbündeter innerhalb der NATO ist. Und sie hat auch betont, die Beistandsklausel Artikel 5 der NATO, das gilt ohne Wenn und Aber in jedem Winkel der Allianz. Und mit diesem Winkel, das ist ein Punkt, das ist durchaus wichtig, um die Lage der baltischen Länder zu verstehen, auch ihr, ja, wie soll ich sagen, sicherheitspolitisches Mindset. Wenn man sich das auf der Karte anguckt, könnte man fast denken, das Baltikum ist sowas wie eine sicherheitspolitische Halbinsel, weil es gibt nur einen Landweg. Die litauisch-polnische Grenze, das ist die sogenannte Suwalki-Lücke, die ist nur knapp 60 Kilometer lang zwischen Kaliningrad und Belarus auf der anderen Seite. Und es gibt halt diese Angst, dass die irgendwann mal, ja, durch Russland, Belarus abgeriegelt werden könnte. Und dann ist dieser Weg zu. Also das heißt, man sieht hier schon dieses Bedürfnis nach Wehrhaftigkeit und sich auch, ja, wie soll ich sagen, dem russischen Einfluss durchaus was entgegenzusetzen. Konkrete Erwartungen sind: Deutschland hat knapp 1000 Soldaten in Rukla im Rahmen einer NATO-Mission. Und Annalena Baerbock hat auch gesagt, diese Militärhilfe, die kann durchaus noch aufgestockt werden. Sie ist jetzt nicht konkreter geworden, aber das ist ein Punkt, der schwingt hier durchaus mit. Und ein Punkt ist noch eine Erwartung, die geht aber eher an die NATO. Es gibt demnächst ein informelles NATO-Treffen in Madrid, dass dort die Bedrohung durch Russland für die NATO, das heißt auch fürs Baltikum, noch mal stärker, ja, betont und auch festgeschrieben wird.
Da sind wir dann eben jetzt schon bei dem von dir angesprochenen Punkt am Anfang, Sicherheitspolitik. Da geht es dann natürlich irgendwann auch um die Waffenlieferungen in die Ukraine. Und die baltischen Länder, das haben wir ja schon mitbekommen, die finden die deutsche Regierung in diesem Punkt einfach zu zögerlich. Und Baerbock muss ja jetzt im Prinzip die Haltung des Kanzlers, also keine schweren Waffen zu liefern, erklären bzw. rechtfertigen. Sie sagt aber auch, ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder, also die Lieferung von Panzern, das sei kein Tabu, auch wenn das in der Debatte manchmal so wirken würde. Und sie sagt aber, kurzfristig ist nichts vorhanden, was wir liefern können. Wie kommen solche Botschaften an, oder klingt das erstmal nur für mich etwas widersprüchlich?
Das ist letztendlich, glaube ich, wirklich die große Frage, die über dieser Reise steht. Meine Interpretation des Ganzen ist, dass im Kern Annalena Baerbock als grüne Außenministerin und Olaf Scholz als SPD-Bundeskanzler im Kern beide nichts in der Sache nichts anderes sagen. Da gibt es eigentlich keinen Widerspruch. Nur bei Annalena Baerbock ist es aber so, dass sie meiner Ansicht nach etwas besser fähig ist, das auch zu erklären, was die deutsche Regierung tut. Ich habe auch noch mal den Versuch unternommen, sozusagen zu fragen, gepanzerte Fahrzeuge, sind das dann automatisch Panzer? Mhm. Da gibt es dann sozusagen ein gewisses Spektrum, was dann dort aufgemacht wird. Was aber Annalena Baerbock einfach auch noch mal deutlich gemacht hat, ist die deutsche Funktion in diesem Ringtausch und auch, ja, letztendlich das deutsche Bemühen, das deutsche Prüfen, was aus den eigenen Beständen geliefert werden kann und was eben nicht. Und wenn etwas nicht geliefert werden kann, dann die Ukraine zu unterstützen, es woanders herzubekommen. Das heißt, entweder mit Geld oder halt mit einem Tausch innerhalb der NATO-Partner. Also das war ihr durchaus ein Anliegen, und das sagte auch Scholz: wir müssen uns absprechen zwischen den Partnern, damit die Ukraine jetzt auch nicht irgendwas bekommt, was sich vielleicht toll anhört, womit die Ukraine dann halt aber auch nichts anfangen kann. Mein Eindruck ist so ein bisschen, bisschen, nach allem, was ich jetzt in den letzten zwei Tagen gehört habe, dass es keine offene Kritik jetzt von politischer Seite gibt, also auch nicht bei dem Vierertreffen der vier Außenminister gestern in diesem Format oder auch heute. Was sich allerdings durchaus beobachten lässt, ist, dass jede Frage, die von entweder lettischen oder heute estnischen Journalistenkollegen kommt, es geht immer nur um Waffen. Es geht quasi immer nur darum, was liefert Deutschland, warum ist Deutschland so zögerlich, warum gibt es dort diese Uneindeutigkeit. Annalena Baerbock hat gestern geschlagen 5 Minuten auf so eine Journalistenfrage geantwortet. Das heißt, es war schon klar, sie hat das antizipiert, sie hat sich darauf vorbereitet. Aber mein Eindruck ist, dass es auch ihr nicht ganz gelingt, diese Übersetzungsleistung für den Kanzler hier zu verbringen. Und da sehe ich das Problem tatsächlich eher ein bisschen bei Olaf Scholz.
Also tatsächlich dann eben auch eine schwierige Mission, in der sie dann da einfach unterwegs ist. Und wie sieht es dann aus mit dem Stichpunkt Energiesicherheit? Also die baltischen Länder haben ja immer wieder gewarnt, unter anderem von Nord Stream 2, lehnen sie ab. Muss sich Baerbock auch da der Kritik stellen oder fällt es ihr schwer, da so zu argumentieren, dass man dann am Ende irgendwie an den Punkt rauskommt, dass man sagt, naja, wir können aber eben gerade nicht anders?
Ja, ich glaube, Baerbock hat da irgendwie 2 Punkte gemacht. Sie hat ja gestern überraschend deutlich gesagt, wir haben in der Energiepolitik Fehler gemacht, Punkt. Das fällt ihr jetzt nicht so schwer, weil sie ja auch seit Dezember erst Teil der Bundesregierung ist, vorher in der Opposition war, die Nord Stream 2 Pipeline auch selbst schon die ganze Zeit abgelehnt hat. Das heißt, sie musste eigentlich keine neue Position einnehmen oder Position überdenken, wie es zum Beispiel bei einigen in der SPD ist. Auf der anderen Seite ist ihr Kurs auch, was jetzt den Ausstieg aus Energielieferungen angeht, zu sagen, wir wollen nicht mehr versprechen, als wir halten können. Es bringt nichts, jetzt symbolhaft irgendwas zu versprechen, dann am Ende zu sehen, oh, wir kommen doch nicht super schnell aus dem russischen Gas raus. Es gibt 2 Punkte, wo Druck aufgebaut wird. Da ist die estnische Außenministerin Eva-Maria Limets, die sagt, die EU verhandelt ein 6. Sanktionspaket. Da soll es auch noch mal verstärkt um Energiesanktionen geben. Sie wird dann nicht konkreter. Aber natürlich stehen jetzt Öl und auch Gas mit im Fokus, nachdem man sich bei der Kohle ja schon geeinigt hat. Und es gibt den Punkt, Litauen hat seit 2014 dann ganz kräftig in ein LNG-Flüssig Erdgasterminal investiert, kann jetzt heute sozusagen die Früchte davon ernten, hat gesagt, dass man ab April, also seit wenigen Tagen, unabhängig von russischen Erdgaslieferungen ist. Auch Lettland hat jetzt eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht, gerade jetzt in diesen Tagen, die den Ausstieg bis 2023, also bis Ende dieses Jahres dann vorsieht. Und auch Estland hat heute einen Akzent gesetzt, hat gesagt, wir haben so eine lange Ostseeküstenlinie, da ist so viel Platz für Offshore-Windenergie, also Windparks, die im Meer sind. Darauf will man sich fokussieren, will auch profitieren von diesem litauischen LNG-Terminal. Naja, und dass man beim Wort Windkraft bei Annalena Baerbock von der Grünen Partei offene Türen einrennt, das ist natürlich klar.
Das dürfte klar sein, genau. Nadine, sag uns noch, wie geht's jetzt weiter im Programm? Ich glaube, nächste Station ist dann, Litauen müsste es sein. Ne? Die anderen beiden Länder habt ihr ja dann quasi schon durch.
Ja, es gibt heute Nachmittag noch einen interessanten Punkt. Und zwar gibt es einen Besuch bei einem Gedenkort für die Opfer von Kommunismus und Diktatur. 75.000 Letten sind in 51 Jahren der russischen bzw. sowjetischen Vorherrschaft hier in Estland entweder ermordet worden oder auch verschleppt worden, verhaftet worden. Dort wird man noch mal auch aktiv sein. Das ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, sozusagen mit welchem emotionalen Fundament die baltischen Länder da reingehen. Und heute Abend fliegen wir dann weiter nach Litauen und morgen ist dann der Besuch bei den deutschen NATO-Truppen.
Klar, der Krieg in der Ukraine, die Haltung gegenüber Russland, es gibt im Moment eigentlich keine Debatte ohne dieses Thema. Und so war es auch gestern im französischen Fernsehen bei Le Débat, dem Duell zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron.
Ich glaube, Sie waren eine der ersten europäischen Politikerinnen, die 2014 die Annexion der Krim anerkannt haben. Warum haben Sie das gemacht? Sie hängen von Russland und Herrn Putin ab, denn ein paar Monate später haben Sie einen Kredit aufgenommen bei einer russischen Bank, die der Regierung nahesteht.
Und den Konter von Le Pen gab es direkt zurück.
Die Krim hat Ihnen auch nicht besonders viele Probleme bereitet, denn Sie haben Herrn Putin mit großem Pomp in Versailles empfangen und 2017 in ihrem Urlaubsort Brégançon.
Rund 16 Millionen Menschen in Frankreich haben diese Debatte verfolgt, zur besten Sendezeit, Sonntagabend 21 Uhr. Macron ist wohl der, der mit einem Vorteil aus diesem Fernsehduell rausgegangen ist. Laut Umfragen war für 60% der Befragten der aktuelle Präsident überzeugender als Le Pen. Aber auch das wissen wir, es ist noch gar nichts entschieden, denn wer am Ende die Gewinnerin oder der Gewinner ist bei den Präsidentschaftswahlen, das wissen wir eben dann auch erst am Sonntag, dann ist Stichwahl. Bis dahin noch eine kleine Analyse der Debatte von gestern mit Anne Reit. Sie berichtet für uns aus Paris und hat gestern Abend sehr viel und sehr lange Fernsehen geguckt. Anne, 3 Stunden ging Le Débat. War das durchgängig interessant eigentlich oder hast du zwischendurch auch mal gedacht, so uff, ja, fühlt sich auch gerade an wie Kaugummi in die Diskussion?
Also ich muss sagen, ich finde 3 Stunden oder fast 3 Stunden, die es waren, wirklich eine harte Ansage. Da durchgehend mit dem gleichen Interesse, mit der gleichen Aufmerksamkeit dabei zu bleiben und ja auch einer Debatte zu folgen, die sich in programmlichen Detailfragen verästelt hat, ist kaum möglich. Also Kaugummi, würde ich sagen, wurde vermieden, weil eben in einzelne Kapitel gegliedert war. Es ging um Kaufkraft, um internationale Politik, Gesundheit. Es gab also, wenn man so will, immer wieder gute Einstiegspunkte, wenn man mal kurz abgeschwiffen ist. Und es gab auch mitunter ziemlich lebendige Schlagabtausche, wenn das der korrekte Plural ist, zwischen Macron und Le Pen. Und doch, würde ich sagen, so unterm Strich gab es jetzt in dem Sinne nichts Neues von den beiden zu hören. Mhm. Wer den Wahlkampf verfolgt, wer sich die Programme angeschaut hat, der wusste, was kommt. Und spannend war dann eher, wie die beiden auftreten. Und ich glaube, alle, die durchgehalten haben, sind irgendwie nach diesen 3 Stunden erschöpft zurückgesunken.
Okay, aber du hast es geschafft. Das ist schon mal gut. Respekt dafür. Aber wenn du schon sagst, ne, also dieses Auftreten der beiden, mit welcher Taktik sind denn Macron und Le Pen da reingegangen bzw. rangegangen? Was war denn ihr Kalkül?
Also ich würde sagen, für Marine Le Pen war oberstes Ziel, nicht nochmal so ein Debakel wie 2017 zu erleiden. Von Naufrage war da damals die Rede, von Schiffbruch. Sie wirkte total unsortiert, suchte in ihren Dossiers rum, hat gespottet, provoziert. Also war ihre Parole dieses Mal ruhig auftreten, präsidiabel wirken, zugewandt, volksnah, wie sie das ja auch den ganzen Wahlkampf über versucht hat und die Partei ja auch zumindest rhetorisch versucht hat, umzubauen oder ihr diesen neuen Anstrich zu verleihen. Und für Macron gab es dieses Mal eben nicht sozusagen diesen Newcomer-Überraschungsbonus, sondern er hatte eine Bilanz zu verteidigen. Er war also ebenso gut gerüstet inhaltlich, auch in der Annahme, nehme ich an, dass Marine Le Pen dieser Schiffbruch eben nicht ein zweites Mal passiert. Seine große Herausforderung, würde ich sagen, war zu versuchen, nicht zu arrogant zu wirken, nicht zu elitär, zu besserwisserisch aufzutreten. Und Le Pen hat das immer versucht, so ein bisschen aufzuspießen. Die hat dann immer gesagt, ja, Monsieur Macron, im wahren Leben ist es ja so und so, so insinuierend, davon haben Sie ja keine Ahnung, weil das ist es, was ihm eben viele vorwerfen.
Ja, ja. Aber wo du gerade schon arrogant ansprichst, also gestern, wenn man Twitter noch ein bisschen verfolgt hat, gab es irgendwann mal den Hashtag arrogant, sage ich jetzt auf Deutsch. Im Französischen spricht man es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber das bezog sich schon auf Macron. Das heißt, eben genau so nicht rüberzukommen, das ist ihm dann doch nicht so 100%ig gelungen?
Also, wenn man ihn so betrachtet hat, ich kann verstehen, wenn Menschen das so empfinden, sagen wir mal so. Ne? Er hat seine Bilanz überaus selbstbewusst verteidigt. Er hat Marine Le Pen oft unterbrochen mit einem zunehmend so einem mitleidigen, scheinbar irritierten, oh, Madame Le Pen, so von wegen, es kann jetzt nicht ihr Ernst sein. Ne, er hat keinen Hehl daraus gemacht, wie groß sein Unverständnis ist bei vielen programmatischen Punkten, womit er ja auf der anderen Seite dann auch wieder nicht allein ist. Ne, aber bei denen, die Marine Le Pen abholen will, also die Politik von Macron als Politik der sozialen Kälte empfinden, die sich von ihr irgendwie repräsentiert fühlen, wird das ganz sicher als Arroganz ausgelegt.
An welchen Stellen ist es denn eigentlich dann aus deiner Sicht richtig interessant bzw. spannend geworden? Wo gab es die größten Reibungen? Weil du hast uns ja eben schon erklärt, also im Prinzip, wenn man dann den Wahlkampf mitverfolgt hat, so viel Neues gab es ja gestern gar nicht. Hat es trotzdem einen Punkt gegeben in dieser Diskussion, wo du sagst so, jetzt kommt mal was, wo es interessant wird?
Also ich fand es immer spannend und wirklich packend, wenn es um Richtungsfragen ging. Also Das wussten wir auch, ne, dass die beiden mit ihren Programmen natürlich diametral gegenüberstehen. Aber wenn diese programmatischen Unterschiede im sozusagen Ping-Pong glasklar wurden. Ne? Das war schon relativ zu Beginn der Fall, als es um Russland ging. Da hat Macron ziemlich viel Zeit und Energie darauf verwandt, Marine Le Pens einstige Nähe zu Wladimir Putin herauszustellen. Ne? Sie war eine der ersten, die die Annexion der Krim anerkannt hat, war ja durch Referendum sozusagen abgesegnet, war ihre oder ist ihre Haltung bis heute. Und er hat auf die Abhängigkeit oder die mutmaßliche Abhängigkeit verwiesen, dadurch, dass sie einen Kredit bei einer russischen Bank hat. Schon seit einigen Jahren. Sie hat versucht, das zu kontern, weil ja auch Macron, vielleicht erinnern sich einige an die Bilder, als Präsident den russischen Präsidenten mit Pomp empfangen hat, in Versailles zum Beispiel. Aber der Punkt oder der Unterschied zwischen diesen beiden Verhaltensweisen ist schon sehr klar geworden. Das war der Punkt, den Macron machen wollte, weil Le Pen ja auch nach dem Krieg in der Ukraine eine Annäherung an Russland anstrebt. Also das war einer der Momente, die fand ich sehr interessant. Und es gab, wenn ich noch einen zweiten Moment nennen darf, ganz am Ende eine ziemlich spannende Auseinandersetzung rund um die Themen, würde ich sagen, die eigentlich so die Kernthemen von Le Pen sind oder waren. Ne? Also sind sie noch, aber sind durch diesen, würde ich sagen, sozialen Anstrich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also Immigration, Islam. Und da ist ihre Vorstellung von einer Nation schon sehr deutlich geworden. Also Migration begrenzen, Asyl einschränken, Franzosen den Vorrang gewähren, Kopftuch verbieten. Und Macron, das ging ziemlich hin und her und hat deutlich gemacht, wie sehr sie damit zündelt und wie sehr sie damit auch die Grundwerte der Republik in Frage stellt. Gleichheit, Laizität und so weiter. Wie intakt die jetzt sind, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt, aber sie sozusagen zündelt da aktiv dran und das hat auch nochmal deutlich gemacht, wie viel da doch auf dem Spiel steht.
Das führt mich jetzt gerade nochmal gedanklich zurück auf unsere große Redaktionskonferenz. Die haben wir immer morgens so gegen, oh Gott, jetzt muss ich selbst überlegen, 9:30 Uhr, glaube ich, genau. Und da hat unsere Kollegin, die ehemalige Frankreich-Korrespondentin Ursula Welter, nochmal betont, also ich wiederhole das jetzt mal so in etwa, wie sie es gesagt hat, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, welche Parolen Le Pen zur besten Sendezeit von sich geben kann. Und die werden gehört. Und was sie damit meint, unsere Kollegin, ist, dass ja mittlerweile normal ist, in Anführungsstrichen, in so einer Debatte rechtsextreme Positionen zu verbreiten. Irritiert das in der Nachbetrachtung in Frankreich oder scheinen diese Standpunkte einfach angekommen zu sein in Teilen der Gesellschaft?
Also ich finde auch interessant, wenn man sich ja und ich komme dann gleich auch auf die direkte Beantwortung der Frage, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass diese Debatte in der Konstellation ja schon zum zweiten Mal stattfindet und dass vor 20 Jahren, dieses Jahr genau, Vater Le Pen, also Jean-Marie Le Pen, in der Stichwahl war, ganz überraschend, zum großen Schock aller. Und damals hat ihm Jacques Chirac ja die Debatte verweigert. Also damals gab es diese Debatte mit Rechtsextremen nicht. Emmanuel Macron hat sich schon 2017 und auch dieses Mal ganz bewusst dafür entschieden. Er geht in die inhaltliche Debatte und in Teilen ja auch in die Demontage. Und trotzdem ist es so, wie du sagst, dass diese rechtsextremen Positionen zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden und dass sie in Teilen, das ist auch sozusagen strukturell bedingt in so einer Debatte, nur in Teilen als solche benannt werden können. Ne, es kann nicht immer auf alles eingegangen oder alles bewertet werden. Und das ist in der Gesellschaft angekommen. Also die Leute machen kein Geheimnis daraus, Marine Le Pen zu wählen. Häufig wird sie ja sogar nur noch beim Vornamen gesprochen. Also Marine ist sozusagen eine von uns aus der Perspektive der Wählenden. Und das ist absolut kein Tabu mehr. Im Gegenteil, würde ich sagen.
Was ist denn eigentlich mit Ihrem, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Groll auf Deutschland, auf Europa? Wie hat sie das gestern thematisiert bzw. ausgeführt?
Also den Groll auf Deutschland hat sie so explizit wie zuletzt nicht thematisiert. Da hatte sie ja in der Pressekonferenz gesagt, es wird alles, jegliche sicherheits- und verteidigungspolitische Kooperation wird gestoppt. Wir folgen nicht mehr blind irgendwie unserem Nachbarn, wobei Nachbar wird sie auch nicht gesagt haben. Auch wenn sie explizit danach gefragt wurde, also es kam die Frage gestern in der Debatte auf, wollen Sie in einer EU, so wie sie jetzt ist, bleiben mit einem starken deutsch-französischen Motor. Da ist sie auf den deutsch-französischen Motor gar nicht so explizit eingegangen, aber auf die EU und hat eben deutlich gemacht, wie sie sich das vorstellt. Ne? Also sie möchte offiziell in der EU bleiben, aber sie verändern, so hin zu einer Allianz, einer, möchte mal sagen, losen Allianz der Nationen. Und das rüttelt an allem, auf dem die EU gründet. Also sie will in fast allen Lebensbereichen eine Renationalisierung. Energie, Wirtschaft, Landwirtschaft, Klima, Recht. Also es gab gestern kaum ein inhaltliches Kapitel, was aufgerufen wurde, wo sie nicht die Gelegenheit genutzt hat zu sagen, wir müssen uns auf unsere Stärke besinnen und so weiter und so fort. Und das wird nicht zu machen sein. Also das wird dann sozusagen ein Austritt durch die Hintertür.
Es wäre ein komplett anderes Europa, ja, wenn du das so erklärst, genau.
Ja. Mhm.
Ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Du kannst gerne noch weitermachen.
Nee, ich war schon zu meinem Punkt gekommen.
Okay, alles klar. Also dieses im Prinzip ja dann auch Auseinanderdriften von Europa, was sie so im Kern dann anstrebt, ne?
Ja, also ihr schwebt sowas vor, was Polen und Ungarn eben schon vorleben.
Dann lass uns noch mal gucken, ein paar Tage weiter in Richtung Sonntag. Da ist dann nämlich die Stichwahl. Mal angenommen, Macron würde gewinnen am Ende, dann wahrscheinlich auch eher knapp. Kann sich die französische Politik dann entspannt zurücklehnen? Oder muss man vielleicht auch anerkennen, dass die Worte Le Pens, welche das sind, hast du ja gerade schon mal umrissen, dass die trotz allem auch nachdrücklich noch ihre Wirkung entfalten werden?
Also ich glaube, dagegen, was nach der Wahl kommt, war dieser Wahlkampf vermutlich ein Spaziergang, weil der Unmut ist ja da. Also schon jetzt fühlt sich ja ein großer Teil der Wahlberechtigten von diesen beiden Personen überhaupt gar nicht vertreten. Mhm. Die gesamte zersplitterte Linke mit diesem sehr starken Linksaußen um Jean-Luc Mélenchon nicht. Die vielen Menschen nicht, die schon beim ersten Wahlgang grundsätzlich zu Hause geblieben sind. Und wenn Macron gewinnt, dann ja auch, weil viele am Ende nicht für ihn überzeugt gestimmt haben, sondern gegen Le Pen, wie 2017 ja auch schon. Also ich glaube, der Unmut ist groß und er wird sich an sehr vielen Bruchlinien zeigen, die dann gekittet werden wollen.
Anne, dann danke erstmal bis hierher fürs Resümieren dieser Debatte im französischen Fernsehen gestern und dann sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt, was uns am Sonntag erwartet, weil das dann eben im Zweifelsfall auch wichtig ist für all das, was dann weiterhin noch in Europa passiert und wir ja ohnehin gerade in einer sehr, sehr ruhigen Zeit sind. Danke dir, Anne, fürs Analysieren und bis bald im Podcast.
Gerne, Grüße nach Köln.
Der Tag für heute vom 21.04. ist damit auch schon wieder durch. Danke natürlich, wie immer, fürs Zuhören, ist auch immer ernst gemeint. Wir freuen uns darüber. Und dann hören wir uns morgen schon wieder. Ja, genau. Also, bis dahin, gute Zeit. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.